Ja, also ich grüße euch und ganz toll auch die Lieder, die wir gesungen haben, weil passen sehr gut. Geht heute um das Wort Gottes und wir haben ja eben gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen tiefe Wurzeln schlägt und darum geht es heute, um Wurzeln schlagen. Und im Gleichnis von dem Seemann oder den verschiedenen Böden oder von den Samenkörnern und wie das bei uns wachsen kann. Und ich lese bei dem Predigtext, der steht in Markus 4 und das Gleichnis vom Seemann oder die verschiedenen Böden. Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen, und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Gleichnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er sprach, versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es zugleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu fallen. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind, die haben das Wort gehört. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Ja, also den Text kennt er vielleicht und ich habe ja ein Buch mal gelesen oder ein bisschen gelesen. Du musst dein Leben ändern. Und das ist auch ein Gedicht von Rilke, der 1908 im Louvre war und hat da so eine Statue vom Gott Apoll gesehen. Vielleicht können wir jetzt das erste Slide mal anbieten. Ja, man kann es erkennen. Es war halt so eine Statue von einem jungen Gott. Und er war da so von ergriffen, von der Schönheit dieser Statue, dass er, als er dann abends nach Hause kam und in sein Tagebuch geschrieben hat, du musst dein Leben ändern. Er hat dann nicht reingeschrieben, wow, also es ist eine super Erfahrung, sondern er hat dieses Kunstwerk gesehen, das fand er so schön, das Kunstwerk schaut auch ihn an und da sieht er sich irgendwie in seinem Zustand und denkt sich, okay, ich muss das ändern. Und das zeigt auch dann also auch in diesem Buch, ja, es geht um Veränderung, da du musst dich ändern. Wie kannst du das schaffen? Und wenn wir ein Erlebnis haben, was jetzt sehr schön ist oder was uns irgendwie ergreift oder wenn wir die in der Natur sehen und uns umgucken, dann sehen wir vielleicht auch etwas, was uns wirklich tief berührt in unserem Herzen. Und dann haben wir vielleicht auch den Eindruck, eigentlich könnten wir doch ganz anders sein. Eigentlich ist das, wie wir jetzt im Alltag sind, ganz schön, aber unser Ziel ist doch ein anderes. Und Jesus zeigt uns hier in diesem Gleichnis vom Seemann, wie wir uns verändern können. Und wir können uns dann verändern, wenn wir verstehen, warum Jesus wie ein Samenkorn zu uns kommen will. Oder warum Gottes Wort wie ein Samenkorn in uns auch Fuß fassen will. Das Gleichnis steht in Markus Und zurzeit beschäftige ich mich ein bisschen mit Markus. Ich höre auch gerade eine Predigtserie von Timothy Keller über das Markus-Evangelium. Und in deren Gemeinde haben die mal ein ganzes Jahr dadurch gepredigt, von vom Anfang bis zum Ende. An 50 Sonntagen, 50 Predigten. Und das ist eigentlich auch, finde ich, ziemlich cool, weil man dann so diesen ganzen Verlauf und auch so die Querverweise mitbekommt, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Das Markus-Evangelium ist ja das älteste Evangelium, was wir haben. Und es ist ja auch irgendwie auch sehr, also kernig. Ja, Markus kommt irgendwie zum Punkt und der Punkt ist Jesus. Im ersten Teil, wie Jesus groß wird, was er tut. Und dann im zweiten Teil, wie Jesus dann nach Jerusalem kommt und dann auf seinen Kreuzestod sich vorbereitet, hinsteuert. Und es ist auch das Evangelium, was auch die wenigsten Worte verwendet. Ungefähr 1250 Worte, verschiedene Worte gibt es im Markus-Evangelium. Das ist so ähnlich wie auch, wer Latein hatte, vielleicht bei Cäsar vom Gallischen Krieg. Man kann es eigentlich so einigermaßen auch im Original lesen, wenn man es kann. Also es ist eine Alltagssprache und sehr fokussiert. Nicht viele Blümchen, sondern wirklich das, woraus es ankommt. Und woraus kommt es an bei Markus? Das steht eigentlich im Kapitel 1, Vers 15. Da ist gerade Johannes der Täufer verhaftet worden. Und Jesus sagt dann und predigt in Galiläa das Evangelium und spricht: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eigentlich die Zusammenfassung des Evangeliums. Das Reich Gottes ist nahe. Buße tun, verändert euch, ändert euer Leben und glaubt an das Evangelium, an die gute Nachricht. Und in der Vorbereitung fand ich es auch interessant, dass es eigentlich nur zwei Stellen in Markus gibt, wo Jesus predigt, also wo eine Predigt von Jesus aufgeschrieben ist. Das eine ist, da wo er jetzt hier in unserem Beispiel das Gleichnis vom Sämann erzählt, und das andere ist später in Markus 13, wo es darum geht, wie es am Ende der Zeit sein wird. Und wie so oft in der Bibel oder wie oft in Jesus seiner Predigt erzählt er ein Gleichnis. Und den meisten Gleichnissen in der Bibel geht es um das Reich Gottes. Was ist es, wie es anfängt, wie es in unserer Welt anfängt, wie es weitergeht. Und dazu benutzt er oft auch Bilder aus dem alltäglichen Leben, also aus der Landwirtschaft und vom Fischen. Es geht um Feste. Und hier haben wir halt auch ein Bild aus der Landwirtschaft von einem Mann, der den Samen aussät. Und oft, Bernd hat es ja auch schon gesagt, wenn die Leute zuhören und es verstehen, sind sie oft getroffen und bekommen eine neue Perspektive. Irgendwie werden sie ein bisschen umgehauen von so einem Gleichnis. Oder sie werden es nicht verstehen. Und das haben wir ja auch hier in diesem Mitteltext. Wenn wir den Text nochmal anschauen, wir haben ja erst, dass Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählt. Dann haben wir so diesen Mittelteil, der so ein bisschen komisch ist, wo Jesus darüber redet, was für einen Sinn haben denn Gleichnisse eigentlich, warum gibt's die? Und das sind ja auch teilweise ziemlich harte Äußerungen, die er da macht, also wo er darüber spricht, dass die Leute zwar es hören, aber sie können es irgendwie nicht verstehen. Und dann im dritten Teil wird das Gleichnis ausgelegt. Und das ist auch so eine typische Technik im Markus-Evangelium. Das ist so wie so ein Sandwich. Ne? Wir haben erst das Gleichnis, dann haben wir irgendeinen Zwischenteil, der jetzt nicht unbedingt damit was zu tun hat. Und am Ende haben wir wieder die zweite Brötchenhälfte, die zu der ersten Brötchenhälfte gehört. Das wäre also die Deutung des Gleichnisses vom Sämann. Aber alles muss als Einheit verstanden werden. Und das werden wir jetzt uns angucken, wie auch dieser Mittelteil zum Ganzen passt. Also hier nochmal der Punkt, dass Jesus uns zeigt, wie er uns verändern kann, wenn wir das Evangelium, sein Wort, annehmen wie ein Samenkorn. Okay, warum vergleicht also Jesus das Evangelium mit einem Samenkorn? Und einmal, weil es Kraft hat. Gottes Wort ist Kraft. Wenn ihr zurückdenkt, ganz an den Anfang von der Bibel, und wenn als Gott die Welt schafft, sagt Gott, es werde Licht. Bam. Und Licht ist da. Er sagt nicht, es werde Licht, oder ich mach, und jetzt Ärmel hochkrempeln und in meinen Zauberkasten oder gucken und was zusammenrühren, sondern er sagt, es werde Licht und Licht ist da. In der Übersetzung auch von wenn es um Gottes Wort geht, kommt doch oft dieses Wort Dynamit, Dynamos vor. Das ist wirklich eine Kraft in sich, ja. Die ist einfach da. Und das schafft Gott auch anders als wir Menschen. Ne? Wenn wir Menschen was schaffen wollen, wir müssen immer irgendwie, wir haben eine Idee und dann müssen wir anpacken und noch irgendwas machen. Gottes Wort ist Kraft. Es ist einfach, wenn es etwas sagt, ist es auch umgesetzt. Und das Bild von dem Samen finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in 1. Petrus heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also das Wort Gottes ist wie ein Same in uns eingepflanzt. Und eben im ersten Lied haben wir auch gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen tiefe Wurzeln schlägt, wie ein Samenkorn. Das ist in uns drin, Gottes Wort in uns eingepflanzt. Und es hat auch die Kraft, das Leben zu verändern. Weil ein Same ist nämlich, ein Samenkorn ist Leben. Wenn ihr jetzt in den Garten geht, ne, und ein kleines Loch grabt, legt da ein paar Steine rein oder ein Snickers oder eine Muschel, ja, macht die schön zu, gießt es, immer schön düngen, macht's nicht, Zeitverschwendung, weil ein Stein oder so, der hat kein Leben in sich, ne. Aber ein Samenkorn oder auch Gottes Wort, das ist voller Leben. Und wenn Gottes Wort in deinem Leben drin ist und aufgeht und wächst, dann verändern sich Dinge. Das wird also real. Jetzt könnt ihr mal überlegen, also ihr sitzt ja hier in einem Gottesdienst und wenn ihr Christen seid und ihr glaubt an die Bibel und an die Zusagen, was passiert, wenn Probleme kommen? Also wenn wirkliche Probleme kommen, dann eine dicke Wolke aufzieht. Vertraust du auf Gott? Erlebst du das? Oder brichst du zusammen oder flippst aus oder panikst herum? Oder ein anderes Beispiel, wenn du wirklich versagt hast und jemand kritisiert dich wirklich. Ja. Und er hat auch recht eigentlich. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass er Unrecht hat, sondern du hast wirklich Mist gebaut und du weißt es. Bist du dann in Gottes Liebe gefestigt? Spürst du das? Und kriegst du dadurch Kraft, dass Gott von dir begeistert ist? Dass er dich liebt? Dass er dich umarmt wie der Vater beim verlorenen Sohn. Ist das wichtiger, diese Umarmung und diese Liebe, als diese ganze Kritik? Wenn du dann mit Gottes Wort dich beschäftigst, tröstet dich das? Schöpfst du daraus Kraft? Schmilzt es in deinem Mund wie Honig? Wenn du das erlebst, dass Gottes Wort in dir wächst, kannst du eigentlich alles aushalten. Wenn aber Gottes Wort für dich eher eine Art Abstraktion ist oder eine Art Lehre oder etwas, was jetzt nicht in dir gereift hat, dann bist du eigentlich so im Problem wie viele andere auch, sondern bist nur auf dich allein gestellt. Und in der Predigt heute geht es hier darum, wie kann man eigentlich so ein Samenkorn, Gottes Wort, tief in uns einpflanzen, dass es wirklich aufgeht und Frucht bringt. Also wenn Gottes Wort in dein Leben eindringt, wenn es da eingepflanzt wird, dann werden diese Dinge auch real und erfahrbar und du kannst darauf bauen. Weil wenn ein Samenkorn eingepflanzt wird und aufgeht, dann wächst es. Ne? Und das ist also organisches Wachstum. Das heißt, die Pflanze wird größer, erst ein Keimling und immer größer und später hat man einen riesen Baum oder eine riesige Pflanze. Und wenn man sich nochmal in die Kapitel in Markus sich die vorher anschaut, was da passiert. Da ist Jesus eigentlich immer im Konflikt mit religiösen Menschen. Also das sind zum einen die Schriftgelehrten oder auch die Pharisäer oder die religiöse Elite, mit der er sich ständig im Clinch liegt, ob es darum geht, ob er jemand heilt oder was man am Sabbat machen soll oder nicht. Und da ist auch seine Familie, mit der er auch im Clinch liegt. Die denken ja, jetzt ist er verrückt geworden. Also er war ja eigentlich immer ganz vernünftig, aber jetzt mit seinen Predigten, und da kommen sie ja auch hin und wollen ihn holen und wegsperren. Und ihr sagt nein, ja. Also ihr habt das nicht begriffen. Und Aber gerade wenn ich jetzt nochmal dieses Bild nehme von religiösen Menschen, ne, und so eine typische Denke von religiösen Menschen gegenüber jetzt, also Leuten, die das Evangelium glauben, ist, wenn ich religiös bin, dann glaube ich immer noch, ich halte mich an Gebote, an Gesetze und ich verhalte mich gut, ja, ich halte diese ganzen Regeln ein, deshalb akzeptiert Gott mich. Und deshalb hat Gott bei mir eigentlich auch, muss mir auch wieder was Gutes tun, weil ich war ja auch, habe ja hier vorgelegt. Also eigentlich meine guten Leistungen sind als erstes da, deswegen muss Gott mich auch akzeptieren. Wenn wir uns aber die Begegnungen von Leuten angucken mit Jesus und wie sie dann auch auf Jesus reagieren und die Jesus auch annehmen, das sind eigentlich immer Leute, die sagen, ich habe überhaupt nichts. Ich kann eigentlich nur glauben, hilf mir. Also der Glaube sagt, ich bin durch die Gnade angenommen und deshalb tue ich, was Gott will. Also Religion, ich tue, was Gott will, halte mich an Regeln, bin deswegen gut und deswegen schuldet Gott mir was. Und der Glaube, der sagt, ich bin nur durch die Gnade angenommen. Das ist ein Riesengeschenk, ich habe es null verdient. Und deswegen, aus Dankbarkeit, und weil es eigentlich auch logisch ist, tue ich das, was Gott von mir will. Und beide Arten, also Religion und Glaube, beide Arten produzieren Wachstum. Also ich kann auch als religiöser Mensch, kann ich auch wachsen. Es ist ein bisschen künstlich, das Wachstum. Und nicht so organisch, weil ich ja immer das irgendwie auch dann mich anstrengen muss. Aber ich kann natürlich auch, mich mit der Bibel beschäftigen, ich kann Sachen auswendig lernen. Die Pharisäer haben auch 500 Regeln gehalten. Ne? Das sieht von außen betrachtet, sieht das eigentlich schon toll aus. Ne? Aber von innen heraus, da wächst nichts. Das ist eher so, es ist Fake-Wachstum, künstliches Wachstum. Aber was wir eigentlich wollen, was Jesus sagt, was wir eigentlich wollen sollten, ist, dass wir Jesus ähnlicher werden und organisch wachsen. Also diese Frucht soll aufgehen. Und wenn wir uns angucken über die letzten Jahre, wie wir uns verändern, was spürt ihr da? Werdet ihr geduldiger? Könnt ihr Leuten, die euch vor 2 Jahren schrecklich auf die Nerven gingen, jetzt vergeben und mit ihnen mehr zusammen sein? Werdet ihr stärker, aber trotzdem auch nicht jetzt irgendwie arrogant und ich schaff's, sondern auch trotzdem auch noch sensitiv für die Schwächen von anderen? Könnt ihr mehr vergeben? Das alles sind Zeichen für ein Wachstum, für ein organisches Wachstum, dass Gott in eurem Leben größer wird. Paulus hat mal gesagt in Römer 1, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die selig macht alle, die glauben. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Er sagt jetzt nicht, denn das Evangelium hat Kraft oder das Evangelium bringt Kraft oder das Evangelium, daraus folgt dann Kraft. Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft. Das heißt also, es ist eine Kraft, man kann sie spüren, man kann dadurch verändert werden und es ist Gottes Kraft in verbaler Form und ja, habt ihr das gespürt? Hat Gottes Wort euch verändert? Oder ist es eher eine gewisse intellektuelles Konzept? Und Jesus lädt uns hier ein, dass wir diese Kraft erfahren, dass der Samenkorn aufgeht und wir verändert werden. Also das war der erste Punkt. Jesus vergleicht Gottes Wort mit einem Samenkorn, weil es Kraft ist und Kraft hat. Und Jesus vergleicht Gottes Wort auch mit einem Samenkorn, weil es genauso seine Kraft freisetzt. Also wenn wir jetzt so ein bisschen gärtnern, also meine Frau gärtnert, ich eher nicht so, aber ein bisschen was habe ich auch schon mal zugeguckt, wie das funktioniert. Also wenn man ein Samenkorn pflanzen will, muss es tief in die Erde gehen. Und wenn wir uns mal das Gleichnis angucken, wir haben hier 4 Böden. Es gibt diesen Weg, es gibt den Felsen, es gibt den Dornboden und es gibt diese gute Erde. Also 4 Böden und 3 von diesen Böden bringen keine Frucht. Und bei jedem von diesen Böden haben wir ein Problem mit der Tiefe. Beim ersten Boden, dem Weg, da kommt das Samenkorn überhaupt nicht rein. Das liegt da auf dem Weg und die Vögel nehmen es weg. Beim zweiten Boden kommt das Samenkorn ein bisschen ein, aber dann ist unten drunter Felsen und es geht schnell auf und verdorrt, weil es nicht genug tief Wurzeln schlagen kann. Beim dritten Boden, da dringt das Samenkorn eigentlich tief ein, aber auch genauso tief wie auch Disteln und Dornen und anderes Unkraut, also Sorgen, die man noch neben hat, also andere Sorgen sind genauso wichtig wie Gottes Wort und man hat am Ende kein Erfolg. Und nur beim guten Boden, da dringt das Samenkorn tief genug ein und geht auf. Und was ich auch gesehen habe, wenn man ein Samenkorn pflanzt, das Ganze ist eigentlich ein sehr zärtlicher Prozess. Also ich hole nicht meine Spitzhacke oder meinen Riesenbohrer oder eine Stange Dynamit und erstmal ein Loch einsprengen, damit das Samenkorn da Platz hat, sondern ganz zärtlich, ne? Man nimmt das Korn und setzt es in den Topf rein, drückt es ein bisschen fest, Wasser drauf, das war's, ja. Und so vergleicht Jesus, ist das Wachstum von seinem Wort in Menschen, wie ein Samenkorn. Und lange Zeit passiert erstmal gar nichts, ja. Also, kommt am nächsten Tag wieder, sieht genauso aus. Und irgendwann kommt so ein kleiner Keimling und es dauert seine Zeit, bis man die Veränderung dann wirklich auch bemerkt. Okay, das war jetzt eine kleine Einführung in Pflanzenzucht und Kunde. Wie geht das jetzt aber hier eigentlich mit Gottes Wort und uns? Ja, also jetzt praktisch. Wie kann ich jetzt Gottes Wort auch tief in mich reinbringen, damit auch dann ein Wachstum passiert? Und das ist eigentlich relativ einfach eigentlich. Man muss gießen, genau, und man muss immer wieder gießen. Also das ist eigentlich Hören. Jesus hat Gleichnisse erzählt den Leuten und er hat also gepredigt, mit denen geredet, manche sind später hin, haben mit ihm noch diskutiert. Und das ist so, wie wir das auch machen. Ne? Wir hören Gottes Wort, zum Beispiel hier in der Predigt oder wenn ihr das selber lest oder im Hauskreis oder mit Freunden. Ihr denkt drüber nach. Ihr lest vielleicht ein Buch, ihr lest in der Bibel, ihr diskutiert mit anderen Leuten darüber. Und dadurch arbeitet ihr Gottes Wort immer tiefer und tiefer in euch ein. Es ist wie in einer Beziehung, wenn ich mit meiner Liebsten einmal in der Woche rede. Ja, nach so 2 Jahren ist es schwierig, denke ich. Ja. Wenn wir aber täglich miteinander kommunizieren, ja, dann weiß ich eigentlich auch, was sie machen würde in der Situation. Und manchmal ist es ja auch ganz hilfreich. Ja. Genau, oder immer, ja. Genau. Und mit Gottes Wort genauso. Wenn ich das einarbeite in mich, ja, dann weiß ich irgendwie auch, ich bin in einer Situation und was ist eigentlich der richtige Weg oder die richtige Handlung, die ich jetzt tun sollte. Und Glauben wird also eingearbeitet durch Hören, durch Denken, durch Verstehen. Ja, sich damit beschäftigen. Das ist quasi die Pflege, die ihr machen müsst, wenn ihr wollt, dass ein Samenkorn aufgeht. Und Glaube ist auch nicht statisch, also auch beim Samenkorn. Das ist ja erst klein, wird dann groß oder geht doch wieder ein. Also das ist ein Prozess, das ist das Leben. Ja? Und das müssen wir eigentlich jeden Tag neu machen. Es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel. Und das habe ich auch von Timothy Keller gelernt. Da geht es um den Konflikt zwischen 2 Giganten. Ja, also Petrus und Paulus. Da habe ich eine Stelle in der Bibel, wo Petrus und Paulus clashen über ein Verhalten. Und zwar steht das in Galater 2. Da geht es darum, es gab ja, als die Christengemeinde, als Jesus quasi gestorben ist und die Christengemeinde entstanden ist, gab es ja 2 Arten von Christen. Ja, es gab die Judenchristen und es gab die Heidenchristen. Und Petrus war so ein bisschen zuständig für die Judenchristen und Paulus hat sich um die Heidenchristen gekümmert. Und jetzt war es so, dass die Israeliten haben in ihrem Glauben eine ganz starke Absonderung. Da ist ja immer alles vieles unrein und anders. Und die haben sich ganz stark abgegrenzt. Und es gab auch bei Jungs so eine Technik des Beschneidens. Ja, da hat man dann dann gab es die das nicht haben. Ne? Und die waren eh ein bisschen unrein und komisch. Und Petrus hatte angefangen, sich zu weigern, mit Heidenchristen zusammen zu essen. Ja, weil das ist ja irgendwie unrein. Ne? Also wie kann ich da mich mit denen zusammensetzen. Und Paulus, der wurde richtig sauer, ja, also der hat ihm, weil er hat gesagt, das geht nicht. Und Paulus weist jetzt Petrus, also 2 Apostel, öffentlich zurecht und klärt das. Und was macht Paulus? Wie macht er das? Paulus hätte ja sagen können, also Petrus, was du machst, ist rassistisch. Ja? Du kannst doch nicht hier die einen Menschen so behandeln und die anderen so. Könnte an seinen Willen appellieren. Ne? Rassismus ist gegen Gottes Willen. Ist nicht gut. Aber Paulus macht es ein bisschen anders. Er sagt in Galater 2, Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus öffentlich vor allen. Und so weiter und so weiter. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich, er sagt zu ihm, Petrus, du verhältst dich nicht so, wie die gute Nachricht es fordert. Das Evangelium und dein Verhalten, das passt gerade nicht. Gottes Wort ist nicht tief genug eingedrungen. Ja, du hast da unten noch so eine Schicht, wo du denkst, dass durch Verhalten, indem ich mich quasi nach jüdischen Reinheitsgesetzen und Lehren verhalte, bin ich jetzt noch besser, ne? Es ist nicht tief genug drin. Denk drüber nach. Weil wenn ich jetzt glaube, dass ich quasi nicht mit anderen Leuten essen kann, weil die unrein sind, dann denke ich ja, ich bin irgendwie besser. Das ist ja typisches rassistisches Verhalten. Aber das kommt eigentlich nur daher, wenn ich glaube, dass ich einen Vorteil habe gegenüber anderen. Aber im Grunde sind wir alle Sünder. Wir brauchen alle die Gnade. Und es ist vollkommen egal, wie ich jetzt mein Essen esse oder was ich esse. Also vor Gott, ne? Und denk an das Evangelium. Im Evangelium sind wir alle gleich. Und alle brauchen die Gnade und alle brauchen die Annahme von Gott. Und deswegen hat es auch keinen Sinn. Es ist überhaupt nicht logisch zu sagen, mit dir esse ich nicht. Ja, das ist, und er sagt, okay, lass das Evangelium tiefer eindringen. Denk nach, überlege, bete und immer tiefer soll das Evangelium in dir Wurzeln schlagen. Und kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, also wir ändern uns ein bisschen die Richtung, warum eigentlich Jesus in Gleichnissen erzählt. Und wir kommen auch nochmal zu dem Punkt von den Versen, was in Vers 10 bis 12 steht. Da steht drin, ich lese es nochmal vor, und als Jesus hat das Gleichnis vom Seemann gepredigt, das war die erste Brötchenhälfte von unserem Sandwich, jetzt kommen wir zum Fleisch. Und das ist auch ein Verse, die relativ schwierig zu verstehen sind. Er hat dieses Gleichnis gepredigt auf einem See, jetzt ist er wieder dann aber allein. Und um ihn herum sind seine 12 Jünger und noch andere. Also er sagt, als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Also die 12 und Jünger und noch andere, die es interessiert hat nach der ersten Predigt. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Augen hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Hä? Also hat Jesus hier gerade gesagt, dass er nicht will, dass die Leute, also dass er zu ihnen in Gleichnissen reden, damit sie nicht verstehen. Ja. Also das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Erstmal kann man sagen, also nicht jeder versteht Gleichnisse. Es gibt im Alten Testament auch einige Gleichnisse. Ein bekanntes ist von Nathan und David, wo Nathan ein Gleichnis erzählt von einem reichen Mann, der einem armen Mann sein einziges Schaf klaut. Und David versteht das Gleichnis. Ne? Er dachte, so unmöglich, ja, unglaublich. Was ist da los mit dem Mann? Aber er versteht nicht, dass Nathan ihm das erzählt, weil er dieser Mann ist. Ja, er versteht das Gleichnis zwar inhaltlich, aber er kann es nicht anwenden. Also es ist nicht immer jetzt gesagt, wenn jemand ein Gleichnis erzählt, dass es sofort verstanden wird. Und wir können auch das Gleichnis, müssen wir auch immer ganz eng zu dem sehen, der es erzählt hat, nämlich Jesus. Aber nochmal die Frage, erzählt jetzt Jesus die Gleichnisse, damit die Leute es nicht verstehen? Und ich denke, so ein bisschen ein Schlüssel zu diesem Verständnis liegt darin, was wir auch im ganzen Markus-Evangelium sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Insidern und Outsidern. Es gibt also Leute, die das glauben, das sind die Insider, und die verstehen das. Und dann gibt es die Leute, die es nicht verstehen, und das sind die Outsider. Und das sind auch mehr Leute. Und die ganzen Menschen, die jetzt zu Jesus kommen, weil sie die Wunder erwarten, weil sie Heilung erwarten, weil sie denken, jetzt Jesus, jetzt hilf mir mal mit meinem Problem, sind viele, die so Jesus sich nähern. Aber was die eigentlich nicht wollen, ist eigentlich, weil sie kommen nicht zu Jesus, weil er Jesus, Gottes Sohn ist und weil Jesus Jesus ist, sondern sie haben ein Bedürfnis. Ne? Ich bin gelähmt oder ich habe einen Ausschlag und jetzt hilf mir. Aber Jesus ist da, also um uns auch da zu helfen, ganz klar. Aber er ist vor allen Dingen da, um uns quasi sein Wort einzupflanzen und dass wir an ihn glauben. Das ist eigentlich der Grund, warum Jesus hier ist. Und die Leute, die, wo es hier heißt, die jetzt also zu ihm zu kommen, die hören sich die Predigt an, aber sie sehen nicht und sie erkennen nicht. Und eine wichtige Eigenschaft für Leute, die dann wirklich erkennen wollen, ist folgendes, dass sie nachfragen. Und das ist so eine, diese Gleichnis sind wie so eine Art Filter. Jesus erzählt ein Gleichnis und 95% der Leute finden das toll und denken, so, jetzt, wann kommt das nächste Wunder? Aber 5%, also die 12 und wenige, die kommen nachher noch zu Jesus und sagen, ja, jetzt, was heißt das, ja? Also die wollen tiefer graben. Die wollen das verstehen. Und deswegen, ja, sind die Gleichnisse wie so ein Filter. Einige Leute verstehen es nicht und wenn ich verstehen will und nachfassen will, dann kann ich auch ein Insider werden, dann kann ich das auch verstehen. Und wenn ich das verstehe, dann verstehe ich auch dieses ganze Geheimnis. Also hier steht die Geheimnisse des Reiches Gottes, das im Griechischen heißt das Mysterion. Ich verstehe also, was es mit dem Glauben bedeutet. Und gucken wir uns noch im letzten Punkt an. Also wir hatten ja einen Punkt vorher, dass Jesus das Gottes Wort mit einem Samenkorn vergleicht, weil es Kraft hat. Und er vergleicht es auch mit dem Samenkorn, weil es wie ein Samen wächst und seine Kraft freisetzt. Und im letzten Punkt, warum Jesus Gottes Wort mit dem Samenkorn vergleicht, weil seine Schwäche eigentlich seine Stärke ist. Genau. Ist schon ein bisschen lang, oder? Ja. Genau, also okay. Sorry, was benutzt er für ein Bild? Das vom Samenkorn. Er hätte auch andere Bilder von Gottes Wort benutzen können aus dem Alten Testament. Zum Beispiel im Jeremia 23. Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Also Feuer, Hammer oder auch Schwert ist ein Bild von Gottes Wort aus dem Alten Testament. Aber hier benutzt er das Samenkorn. Wenn du ein Samenkorn fallen lässt, sagt da keiner, Deckung, Samenkorn. Ja. Sondern du lässt es fallen und findest es nicht mal. Es liegt irgendwie auf der Erde und ist so klein. Und du trittst drauf und ist kaputt. Das ist Gottes Wort, ein Samenkorn. Und man sieht es auch in dem Gleichnis, also 3 von 4 Böden lassen es gar nicht hinein. Die sind nicht interessiert an Jesus selber, ne? Die sind irgendwie an anderen Sachen interessiert. Der dritte Boden mit den Dornen, ja, da lässt schon irgendwie rein und bekommt auch ein bisschen was Wachstum heraus. Aber eigentlich ist weltliche Anerkennung oder weltliche Absicherung genauso wichtig. Könnte ich nochmal das letzte Bild haben, bitte? Genau, das ist eine Eichel, ja. Das ist auch ein Samenkorn jetzt für Bäume. Und es ist eigentlich sehr schwach. Wenn ich da drauf trete, ist es kaputt. Aber es ist aber auch sehr stark. Paradoxerweise. Weil so ein Samenkorn hat die Kraft in sich. Mit einem Korn könnte ich die gesamte Erde mit Eichen bedecken. Theoretisch, ja. Wenn ich noch Zeit habe und alles geht rein und es wird ein großer Baum und der kriegt wieder Tausende von Eichen und so weiter, ne? Die ganze Erde ist im Wald. Das kann kein Feuer. Das kann auch kein Hammer. Und es kann auch kein Schwert. Also es ist zwar schwach, aber es kann stark sein. Es kann super stark sein und seine Kraft freisetzen. Einige Ausleger sehen auch diese drei Wege mit den Leuten, die jetzt Jesus begegnet sind. Der Weg sind die Pharisäer, die sind sehr hart. Die Felsen ist die Menge, die will immer Wunder sehen. Und die Dornen, das sind seine Familien, die Sorgen haben um ihren guten Ruf. Aber Jesus sagt, ein Gottes Wort ist wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt. Und er sagt auch nicht nur Gottes Wort, eigentlich sagt er auch, und wir kennen ja die Geschichte, wie sie weitergeht, er sagt eigentlich auch, ich selber bin ein Samenkorn, was in die Erde fällt und er stirbt und Frucht bringt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und im Garten Gethsemane betet Jesus so heftig, bis er Blut schwitzt und er sagt, Vater, gibt's einen anderen Weg? Und Gott sagt damit, ja, wenn sie leben müssen, musst du zum Samenkorn werden und sterben. Und Jesus hat's gemacht. Er ist da eigentlich das ultimative, das vollendete Samenkorn. Und Jesus wurde so schwach und fiel in die Erde und starb, damit wir leben können. Und wenn wir das wissen, ja, dass Jesus das für uns gemacht hat, dass er schwach war, damit wir stark sein können, das gibt auch uns die Kraft, damit wir so leben können. Und wenn wir denken, wie das Gleichnis endet, der gute Boden gibt 30, 60, 100-fach Frucht. Ich habe mir gelesen, dass es eigentlich gar nicht geht, 100-fach Frucht bringen von einem Korn, das ist irgendwie übernatürlich, was da passiert. Das ist also die Veränderung, die ist auch nicht natürlich. Ja? Wenn das Korn aufgeht, verändert Jesus uns und werden wir verändert durch Jesus. Und das geht über das hinaus, was wir mit menschlichen Maßstäben selber machen könnten. Ja, seine Schwäche für uns, das ist unsere Stärke. Er war wirklich das Samenkorn, das gestorben ist für uns. Amen.